Diese Menschen haben ein sehr hohes Standing in Unternehmen und diese Menschen kreieren sich in Unternehmen Positionen, die sie mögen und Arbeit, die sie mögen und Arbeit, wo sie gar nicht sagen würden, das presst mich aus oder das nutzt mich aus oder das ist hier ganz, ganz schlimm.
Was würde sich in deinem Leben verändern, wenn du eine Arbeit hättest, die wirklich zu dir passt und dich erfüllt? Herzlich willkommen zum Selbstneuerfinderin-Podcast, dem Podcast, mit dem du lernst, wieder auf deine eigene Stimme zu hören, dich von den Erwartungen der anderen zu befreien und herauszufinden, was du wirklich, wirklich willst, sodass du deinen Traumjob finden oder sogar selbst gestalten kannst. Ich bin Luisa, Arbeitspsychologin und deine Expertin für berufliche Neuorientierung. Meine Vision ist eine Arbeitswelt, in der jede und jeder das tut, was sie oder er liebt. Freue dich auf spannendes Wissen aus den Bereichen Arbeitspsychologie und Persönlichkeitsentwicklung, konkrete und direkt umsetzbare Übungen und Tipps, inspirierende Geschichten von Frauen, die sich und ihre Arbeit neu erfunden haben und Einblicke in meine persönliche Reise. Alles mit dem Ziel, dir aufzuzeigen, was für dich alles möglich ist. In der Arbeit und darüber hinaus. Bist du bereit für deinen Traumjob? Dann lass uns loslegen.
Hallo, liebe Jasmin, herzlich willkommen hier im Selbstneuerfinderin-Podcast.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch schon sehr auf unser Gespräch, weil ohne zu wissen, worüber wir reden, ich habe es gerade schon gesagt, ich habe mir zwar ein paar Notizen gemacht, aber so ganz genau weiß ich es noch nicht, weiß ich einfach, dass wenn wir zwei zusammensitzen, kommt immer was sehr Gutes dabei raus.
Bis jetzt schon.
Genau. Und wir hatten das gleiche Spiel ja quasi schon in andere Richtung, dass ich bei dir im Podcast zu Gast war. Und dann dachte ich mir eben, boah, das wäre auch für meine Community voll spannend, deine Perspektive zu hören. Auf, also eben nicht im Sinne von, ich habe ja immer die Brille der Mitarbeitenden und von dir die Brille der Unternehmen oder auch mehr Teamdynamiken und so mit reinzunehmen, was eben ja auch durchaus relevant ist. Bevor wir da aber einsteigen, bekommst du natürlich die Frage, die ich all meinen Gästinnen stelle, nämlich, der Podcast heißt ja der Selbstneuerfinderin-Podcast. Was bedeutet für dich Selbstneuerfinderin?
Ja, das ist eine gute Frage. Was bedeutet für mich selbst Neuerfinderin? Ich würde sagen, die Aufgabe, die wir alle haben im Leben, immer wieder zu gucken, wer bin ich gerade, wer will ich sein und wie kann ich noch mehr mein authentisches Selbst leben, das ich sein möchte und volle Verantwortung für mich und mein Leben übernehmen. Das wäre, glaube ich, für mich selbst Neuerfinderin. Und darin auch das Wissen, dass ich die Möglichkeit habe, zu jedem Zeitpunkt zu wählen, wer ich sein will. Ich habe irgendwie, es gibt so zwei Sachen, die mich schon lange begleiten. Ich fand es immer schwierig für mich zu wählen, was will ich denn werden? Also ich glaube, ich habe die gleiche Route wie du gemacht, nur so mit Berufswahlzentrum und so weiter. Und das ist in der Schweiz ja noch institutionalisierter als in Deutschland. Und ich habe da viele Tests gemacht und so weiter. Und da kam irgendwie immer von Gartenarchitektin, ich so denke so, hä? Warum? Bis hin zu Tierärztin alles. Lehrerin, was auch immer. Also da kam immer so eine Spannbreite von Dingen, die ich tun könnte. Und meine Interessen sind auch sehr vielfältig, aber sehr sprunghaft. Und immer wieder diese Frage von, boah, krass, was will ich denn mit meinem Leben machen? Und alle scheinen das zu wissen und alle scheinen Talente zu haben und ich nicht. Und ich weiß es nicht. Und ich finde es schwierig. Und dann irgendwann mal habe ich ein YouTube-Video gesehen von, ich weiß nicht mehr wem, aber der meinte so, guck mal, irgendwie braucht es so 10 Jahre, bis du richtig, richtig gut in etwas wirst. Und du wirst in deinem Leben wahrscheinlich 50 bis 60 Jahre arbeiten. Das heißt, du kannst auch sechs Karrieren machen. Und das
Ja.
fand ich voll geil. Für mich war das total erleichternd im Sinn von, ja, ich kann jetzt was wählen und ich bin gerne gut in Dingen und richtig gut in dem werden. Und es ist total okay, wenn ich in 10 Jahren sage, aber jetzt werde ich halt trotzdem Gartenarchitektin, obwohl, also. Das fand ich immer ganz lustig, dass das bei jedem Test rausgekommen ist. Ich weiß nicht warum. Also, wenn es etwas ist, was mich stresst, ist es Gartenarbeit. Aber ich kann immer wieder neu wählen und ich kann mit Neuroplastizität auf meiner Seite, kann ich wählen, wie ich denken will, wenn ich ein Bewusstsein dafür entwickle, wie ich denke. Ich kann wählen, wen ich sein will und wie ich mich sehen will, wenn ich ein Bewusstsein dafür entwickle, wie ich denke und wie ich sein will. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist auch das, was ich versuche, meinen Töchtern beizubringen, ist, es ist nicht so sehr wichtig zu wissen, wer du bist. Also es ist natürlich wichtig zu wissen, wer du bist und was deine Stärken sind und was du gerne machst. Aber für mich ist es noch wichtiger zu wissen, was will ich in die Welt bringen? Wer will ich sein? Wer will ich werden? Was ist mein Bild davon, wer ich in 10 Jahren sein will, dass ich richtig bolle stolz auf mich bin? Und das ist schon cool.
Ja.
Zu wissen, dass das auch geht.
Voll schön. Mega. Du hast gerade erklärt, was wir in Selbstneuerfindern machen.
Gut, ne? Ich
Genau.
liebe das auch immer, wenn andere Menschen
Hervorragend.
erklären, was ich mache.
So gut, so gut. Ja, wir haben einen teilweise sehr ähnlichen Weg oder uns haben sehr ähnliche Fragen beschäftigt und wir haben uns ja auch, du hast es gerade schon gesagt, du bist in der Schweiz groß geworden und wir haben uns in der Schweiz kennengelernt. Vor mittlerweile relativ vielen Jahren im Master-Psychologie-Studium. Magst du uns ein bisschen mitnehmen, wie das dann gekommen ist von, du hast diese Tests gemacht, wo Landschaftsarchitektin, Tierärztin, Lehrerin, was auch immer bei rauskam. Ich fühle mich da auch, kann mich sehr darin wiedererkennen, außer die Landschaftsarchitektin, die kam bei mir nie raus. Aber sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Wie du von da letzten Endes da gelandet bist, wo du jetzt bist. Und vor allem auch, was machst du denn jetzt eigentlich gerade?
Das ist immer ganz schwierig zu erklären. Also ich weiß noch, ich fand es total lustig, als meine älteste Tochter damals noch im Kindergarten war und irgendeine Kindergärtnerin mich mal gefragt hat, ja, sie arbeiten doch bei der Bahn. Ich so, nein. Warum? Ja, die Alia hat gesagt, dass sie bei der Bahn arbeiten. Und ich so, nee, ich weiß nicht so genau, wie sie da drauf kam. Ja, und dann meinten sie, dass sie sehr viel Kaffee trinken. Das tue ich, aber das ist auch nicht mein Job. So.
Kaffee trinken.
Fand ich total lustig. Und ich weiß aber mittlerweile, wie sie da drauf kam als Kind, weil ich schon auch halt sehr oft zu Kunden gefahren bin mit
Mit
der
der Bahn.
Bahn. So. Und sie das wahrscheinlich in Verbindung gebracht hat. Und ich halt sehr, sehr oft, oder mein Job damit besteht, mit Kunden im Gespräch zu sein und da mit Kunden rauszufinden, wie wir Arbeit gestalten dürfen, damit sie als Mensch da drin gut, damit es ihnen als Mensch da drin gut geht und damit die Arbeit am Ende produktiver wird. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir öfters denken, in gewissen Systemen und Prozessen arbeiten zu müssen, die eigentlich gar nicht so vorgegeben sind, wie wir denken, dass sie vorgegeben sind, die wir durchaus gestalten können, wenn wir anfangen, die Prozesse und die Systeme zu gestalten, wie wir arbeiten. Sie auch menschengerechter, individuengerechter, teamgerechter zu gestalten und am Ende auch gerechter für das, was wir machen wollen. Ne? Was auch immer unsere Dienstleistung, unser Produkt, unser Werkstück, das wir halt machen, ist, wenn wir die Prozesse und Strukturen so gestalten, dass sie sowohl dem Produkt dienen oder der Dienstleistung dienen, wie auch dem Individuum, der drin ist, wie auch dem Team und der Abteilung, die da drin ist, so dass wir als Mensch voll und ganz unsere Leistung da reinbringen können, dann sind wir am Ende einfach produktiver. Und das habe ich jetzt schon in so vielen Firmen über so viele Branchen gesehen. Und das ist genau mein Weg. Lustigerweise habe ich jetzt gar nicht 10 Karrieren gemacht, sondern bin meinem Weg auch relativ treu geblieben, aber habe da drin sehr viel Varietät. Also genau, wir haben ja zusammen Psychologie studiert. Bevor ich Psychologie studiert habe, habe ich noch eine Ehrenrunde über Lehramt gemacht, weil ich dachte, oh, vielleicht ist das eine ganz gute Idee. Habe dann so festgestellt, so, oh, irgendwie mag ich Kinder gar nicht so gerne. Ich mag meine Kinder, ich kann mir nicht vorstellen, tagtäglich mit 24, 28 Kindern in einem Klassenraum zu sein und ihnen immer wieder den Satz des Pythagoras beizubringen. Also ich glaube, mir würde langweilig werden da drin. Ich bewundere Menschen, die das können, die die Geduld dafür haben. Ich nicht. Leider. Deswegen war das dann nur ein Jahr Lehramt mit so Praktika und wirklich lang reinschnuppern und merken so, ups, das ist es dann doch nicht. Sondern mich hat eher diese psychologische Komponente halt immer fasziniert, was passiert denn, wenn Menschen aufeinandertreffen? Was passiert denn, wenn wir miteinander Dinge machen müssen? Und dann ist halt Arbeit sehr schnell ein Stück, weil wir da so viel Zeit rein investieren. Und ich finde auch, wenn wir schon 40 Stunden die Woche, und für viele von uns sind es ja eher 50 Stunden die Woche als 40 oder 60 Stunden als 40, wenn wir schon so viel Zeit, so viel unsere Lebensenergie in etwas investieren, dann darf das auch geil sein. Und das hat mich immer schon sehr fasziniert. Ne? Was passiert denn da drin? Wie können wir das, was wir brauchen, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten, auch dafür nutzen, dass es uns zu unserem Wachstum gedient? Das ist, glaube ich, der zweite Punkt. Ich bin ein extremer Wachstumsjunkie. War ich schon immer. Ich habe immer schon gerne neue Sachen ausprobiert, geguckt, wie kann ich wachsen, wie kann ich mich an Dinge exponieren, wo ich selber mich da drin noch mehr erfahre und mehr wachse. Und ich finde, das ist halt auch ein Teil von Arbeit oder das ist auch ein Teil, wo mir Arbeit dienen kann als Mensch, mich besser zu machen, mich zu einem besseren Menschen machen zu, also mir dahin zu helfen, ein besserer Mensch zu werden. Genau, und dann bin ich halt so ganz klassisch im HR eingestiegen, wie, glaube ich, jeder Arbeits- und Organisationspsychologe, also wie du ja auch. Ein bisschen anders, ne? HR von einer großen Firma und habe aber ziemlich schnell gemerkt, so, buh, HR ist mir zu Metaebene. Zu sehr nachgedacht über, wie sollte Arbeit sein, ohne im ganz direkten Kontakt zu sein mit da, wo Arbeit stattfindet. Also im Sinne von, im HR arbeitet man auch. Also nicht falsch verstehen, aber
Klar.
da, wo wirklich Leistung stattfindet im Sinne von auch verbuchbare Leistung, da wo halt wirklich Produktivität stattfindet im Sinne von dem, was das Unternehmen dann auch tut. Das war auf jeden Fall damals, als ich eingestiegen bin, noch sehr disjunkt voneinander. Also dieses ganz typische Bild von HR im Elfenbeinturm. Es hat sich heute auch gewandelt. Wobei ich sagen muss, in den meisten Firmen, wo ich drin bin, hat sich noch zu wenig gewandelt. Ich würde mir immer noch ein HR wünschen, das viel näher an den Menschen ist, viel näher dahin geht, also wo sich das HR nicht nur als partielle Wegbegleiter sieht, sondern als wirklich da, wo Produktivität stattfindet, wirklich vor Ort sitzend und reingehend im Sinn von, was für eine Basis dürfen und müssen wir kreieren, damit ihr wirklich eure beste Leistung und eure beste Produktivität an den Tag legen könnt. Das mache ich jetzt so. Und da bin ich über Agilität damals gekommen. Damals war das noch sehr IT-verhaftet. Hat mich mein damaliger Tanzpartner meinte, das ist deine Rolle. Scrum Master ist deine Rolle. Und ich dachte so, wenn mein Computer ein Update macht, kriege ich die Vollkrise. Was soll ich denn in der IT? Und seine Antwort war, guck mal, also die haben alle studiert. Informatik können die oder haben eine Fachausbildung gemacht. Was sie nicht können, ist, sich zu strukturieren, Prozesse zu strukturieren, mit dem Kunden so zu reden und mit Stakeholder so zu reden, dass die das bekommen, was sie brauchen, Konflikte so zu lösen, wie sie gelöst werden müssen, weil sie viel, viel enger zusammenarbeiten müssen, als wir in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben. Selbst organisiert zu sein, weil wir einfach wissen, es kommt mehr Kreativität und Produktivität aus Selbstorganisation und das kannst du alles. Ich so, ja, das interessiert mich auf jeden Fall. Und ob ich es kann, kann probieren. Ich bin ja immer so, ja, denke, kann ich schon, sonst kann ich lernen. Genau, und dann bin ich in die Rolle des Scrum Masters reingekommen und hat verschiedenste Teams begleitet, produktiver zu werden. Und für mich gab es immer so diesen Schlüsselmoment von, ah krass, wenn die Arbeit menschengerechter wird, dann wird sie automatisch produktiver. Und das fühlt sich total kontraintuitiv an, weil ich glaube, viele von uns dann denken, so menschengerechter bedeutet, jetzt kommt jeder mit seinen Befindlichkeiten rein. Und das ist gar nicht so. Also ja, manchmal bedeutet das, dass der eine reinkommt und sagt, hey, es ist total schwierig für mich, vor 39 hier zu sein, weil ich zu Hause folgende Situation habe. Aber dann findet das Team immer eine super produktive Lösung, wie es damit umgehen kann. Und dann ist dieses Individuum integriert und produktiver, wo es vorher so viel Leistung verloren hat durch Widerstand, weil man ein Bedürfnis nicht integrieren kann. Und genau an dieser Schnittstelle von Technik, Menschlichkeit und Produktivität arbeiten wir mittlerweile als Firma in verschiedensten Branchen. Also wir begleiten Ämter. Wir sind in der Medizintechnik schon unterwegs gewesen. Wir sind gerade in einem sehr regulierten Bankenumfeld unterwegs. Ich war die letzten Jahre ganz viel in der Logistik unterwegs. Und das finde ich halt hochspannend, weil da muss ich mich nicht festlegen. Ich darf in ganz viele Branchen reingucken, ganz viele Sparten reingucken, ganz viele Berufsfelder kennenlernen und da immer wieder diese Schnittstelle von Technik, Mensch und Produktivität mit den Menschen arbeiten. Also wie wollen wir unsere Arbeit gestalten, damit sie uns dient, damit wir am Ende produktiver sein können?
Sehr cool.
Ja.
Jetzt hast du gerade ja selber schon quasi das vermeintlich Paradoxe gesagt, ne? Produktivität und Menschlichkeit. Und das ist ja auch das, was ich immer wieder sage, dass das total wichtig ist, dass die Arbeit menschlich ist, weil es arbeiten ja Menschen zusammen. Es muss ja irgendwie für die Menschen passen. Wir sind keine Maschinen, auch wenn immer mehr Maschinen uns helfen, die Arbeit zu machen. Aber was ich häufig erlebe, ist so ein Bild von, ja, die Unternehmen, die wollen ja alle nur ganz viel Geld machen. Die wollen, also so quasi, die sehen die Mitarbeitenden als Ressourcen. Und daher kommt ja auch dieses Human Resources. Und letzten Endes geht es denen ja überhaupt nicht um den Menschen. Und die wollen dir ja quasi eher so auspressen. Alles aus denen rauspressen, was geht. Ausnutzen, ausbeuten. Wären jetzt sogar noch krassere Begriffe. Nur um dann eben richtig viel Umsatz zu machen. Und ich würde behaupten, also es gibt garantiert Unternehmen, die das machen. Es ist gar nicht, dass es das nicht gibt, aber das ist nicht sonderlich nachhaltig und auch nicht unbedingt der erfolgsversprechendste Weg.
Ich würde wahrscheinlich sogar woanders anfangen. Ich glaube, wir haben uns ein völlig komisches Bild von Geld machen angeeignet. Geld ist böse. Wenn ein Unternehmen kapitalistisch ist, ist böse. Aber es ist total okay, dass ich meinen Lohn kriege am Ende des Monats, weil das brauche ich ja. Aber boah, also die Chefs hier, die wollen ja alle nur Geld machen. Ja, willst du das nicht? Also ganz ehrlich, ich will Kohle am Ende des Monats auf meinem Konto haben. Ich mache das nicht for free hier. So, also wir haben da ein ganz komisches Bild dahinter. Es ist total okay, dass ich meinen Lohn bekomme, aber zu viel ist nicht okay. Und meine Erfahrung ist, wenn wir in Frieden damit kommen, dass unser Unternehmen nun mal eine kapitalistische Institution ist. Außer ich bin in einem Non-Profit-Verein unterwegs. Aber auch da muss ich ja irgendwie an Geld kommen. Aber in den meisten Fällen ist unser Unternehmen, also ein Unternehmen dient immer einem Zweck. Und Geld ist damit ein Teil davon. Und meistens haben wir noch einen anderen Zweck dahinter, nämlich die Dienstleistung, die wir eigentlich nach außen tragen wollen. Sei das, Logistik, wir schippern Sachen von A nach B oder Bank, ne? Also wir handeln dein Geld, damit du das nicht tun musst, weil früher unterm Kopfkissen war es halt nicht sehr sicher. Aber das hat auch immer noch einen höheren Zweck und für diesen höheren Zweck bekommen wir Geld. So. Und Ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses Auspressen passiert zum einen, weil wir ganz eine komische Vorstellung haben von Geld, aber zum anderen auch, weil wir eine sehr komische Vorstellung haben von Professionalität. Und wenn ich, also ich habe manchmal das Gefühl, das passiert. Also Leute brennen nicht aus oder werden nicht ausgequetscht, weil sie zu viel von sich auf die Arbeit bringen, sondern weil sie teilweise zu wenig von sich auf die Arbeit bringen. Weil sie nur den Teil von sich auf die Arbeit bringen, der professionell ist. Nur der Teil, der leistet. Nur der Teil, der funktioniert. Nur der Teil von sich, der rackert. Aber nicht der Teil, der Grenzen setzen kann. Nicht der Teil, der klug über Dinge nachdenkt und sagt, ah, okay, also wenn das unsere Strategie ist, wenn wir da hin wollen, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist unsere Zielsetzung. Und dieser Teil, unser Team, weil also ein Individuum kann nie was tun, was eine ganze Organisation irgendwie wirklich weiterbringt, aber ein Team kann ein Puzzlestück da drin sein. Wenn das unsere Zielsetzung ist und wenn unser Team dieses Puzzlestück dazu beiträgt, dann ist es wahrscheinlich hilfreich, wenn wir diese 20% der Dinge, die wir tun, tun, und diese 80% können wir eigentlich sein lassen. Weil ganz ehrlich, die dienen nicht der Strategie, sondern das ist einfach Blast from the Past. Und in den allermeisten Fällen, in einer kapitalistischen Organisation, werden Leute geschätzt, die sagen, folgende drei Dinge werden uns vorantreiben, folgende 15 aber nicht. Also tun wir folgende 15 nicht, aber folgende drei tun wir richtig, richtig gut. Weil die bringen uns voran, die zahlen darauf ein. Und dann streamlinen wir Dinge, die wir tun, Prozesse, die wir tun, Dienstleistungen, die wir tun, Experimente, die wir machen. Und wir sind in einer hochkomplexen Welt, wo niemand sagen kann, was uns jetzt hilft oder nicht hilft, was uns was bringt oder nichts bringt. Und wenn wir das machen, dann werden wir auch nicht mehr ausgequetscht. Weil wir da ja viele Dinge, die wir tun, weil wir denken, dass wir sie tun müssen, weil wir ein Bild von ich muss hier rackern für mein Geld gar nicht mehr machen. Und das heißt nicht, dass man nicht viel arbeiten kann, aber man darf auch klug arbeiten. Und in den meisten Organisationen wird das eigentlich gern gesehen. Aber wir haben irgendwie so eine komische Verknüpfung von ich muss ganz, ganz viel leisten für meinen Lohn. Statt ich muss das Richtige leisten für meinen Lohn. Und die meisten Menschen von uns werden bezahlt für die Wirkung, die wir haben und nicht für die Stunden, die wir machen.
Auch wenn es anders scheint, ne?
Auch wenn es
Weil
total anders.
wir haben ja einen Vertrag, da sind dann Stunden drin. Also ich habe keinen Vertrag, aber wenn man angestellt ist, hat man ja einen Vertrag und man muss sich ja auf irgendwas festlegen und dann sind das eben Stunden und das scheint so, als ob das der Messfaktor ist. Aber tatsächlich, wenn man es mal runterbricht, wollen Unternehmen ja nicht Stunden von Mitarbeitenden, sondern Unternehmen wollen das Ergebnis, was die Mitarbeitenden dort schaffen.
Genau. Und ich
Ja.
glaube, wenn die Mitarbeitenden anfangen, unternehmerisch zu denken, und das können sie aber nur, wenn sie ihre Widerstände gegen Kapitalismus aufgeben, dann können sie bessere Ergebnisse kreieren, was im Endeffekt meistens eine Arbeitserleichterung ist. Das heißt immer noch, dass ich wahrscheinlich meine 40 Stunden arbeite, aber es heißt, dass ich in diesen 40 Stunden das tue, was dem Unternehmen was bringt, was mir selber ja auch wieder mehr Satisfaction, mehr
Befriedigung.
Befriedigung bringt,
Ja.
was mich stolzer machen lässt, was mir selber ein besseres Erfolgserlebnis gibt, was mir selber auch mehr Selbstwirksamkeit gibt, was mich wiederum zufriedener macht. Und dann arbeite ich vielleicht nicht die 60 Stunden, weil ich denke, dass meine Karriere an Überleistung, an Zeit etc. geknüpft ist. Das heißt nicht, dass es nicht die Unternehmen gibt, wo das noch so ist. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich als Mensch vorangehe und anfange, Dinge zu verändern und anfange, über Wirkung zu reden und anfange zu fragen, hey, damit wir dieses Ziel erreichen, was müssen wir denn wirklich tun? Was ist strategisch wichtig? Lasst uns noch 5 Minuten drüber nachdenken und dann das richtig gut tun, wenn ich anfange, auch darüber zu reden, was ich tue. Und das ist so der zweite Punkt. Gerade wir Frauen sind ja sehr schlecht da drin. Also ich habe zumindest gelernt, es ist, also drüber zu reden, was du gut kannst, ist ein Kapitalverbrechen als Frau. Das tut man nicht. Zu viel Raum einzunehmen als Frau, dann bist du ganz schnell arrogant. Wenn du deine Meinung sehr klar äußerst, dann bist du die Punkt, 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 die gerade ihre Tage hat. So, also da habe ich ganz viel gelernt zu, es ist gar nicht gut, über meine Erfolge zu reden. Nichtsdestotrotz habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die ihre Erfolge in Zusammenhang mit strategischen Zielen bringen und auch mit Erkenntnissen bringen, also selbst Misserfolge, sie gesagt haben, hey, wir haben Folgendes ausprobiert, es hat total nicht funktioniert, wir haben gedacht, dass es zu diesem Ziel führt, es hat nicht zum Ziel geführt, das wäre zu unser nächstes Experiment aus diesen Learnings raus. Wir teilen das mit euch, damit ihr alle das nicht tun müsst. Diese Menschen machen ganz schnell Karriere. Diese Menschen haben ein sehr hohes Standing in Unternehmen und diese Menschen kreieren sich in Unternehmen Positionen, die sie mögen und Arbeit, die sie mögen und Arbeit, wo sie gar nicht sagen würden, das presst mich aus oder das nutzt mich aus oder das ist hier ganz, ganz schlimm, sondern die kreieren und gestalten ihre Arbeitswelt.
Genau, du hast jetzt gerade das zum zweiten Mal dieses wunderschöne Wort gesagt mit, sie kreieren ihre Arbeitswelt, sie kreieren sich ihre Positionen. Und das würde ich super gerne mal von dir hören. Ganz häufig kommen Menschen zu mir, die sagen, naja, aber ich kann ja in meinem aktuellen Arbeitsumfeld nicht. die wollen das ja gar nicht. Ich hätte ja Ideen, aber ich werde ja gar nicht gehört. Oder ist die Frage, ob sie wirklich was so gesagt haben oder einfach schon annehmen, dass sie nicht gehört werden. Und das gar nicht erst versuchen. Was ist deine Erfahrung? Wie schauen Unternehmen, wie schauen Führungskräfte da drauf, wenn jemand eben kommt mit, ich, also angenommen, jemand war bei mir, Selbstneuerfinderin, hat die Klarheit gewonnen, so möchte ich arbeiten, das brauche ich, damit ich wirklich den besten Mehrwert in Unternehmen schaffen kann. Und denkt dann aber, nee, aber so geht die Arbeit nicht, so kann Arbeit nicht aussehen, das funktioniert sowieso nicht. Was würdest du sagen, was für Spielräume gibt es? Und wie, was wäre eine kluge Vorgehensweise, um mit dem, was diejenigen rausgefunden haben über sich, wie sie gut arbeiten und wie sie arbeiten möchten, wie sie damit zu ihrer Führungskraft, zu dem Unternehmen gehen können, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass das auch tatsächlich dann in Erfüllung geht, was sie sich wünschen.
Ich hab da multiple Antworten drauf. Also, Good News zuerst. Meine Erfahrung ist, dass wenn Menschen positiv eingestellt, kompromissbereit und in Co-Kreation kommen mit ihrer Führungskraft, sehr viel mehr möglich ist, als überhaupt denkbar ist. Was ich aber sehe in vielen Unternehmen, ist, dass Menschen erlernte Hilflosigkeit gelernt haben und oft in so eine Opfer-Mecker-Trap gefallen sind. Und dann gibt es so zwei Sachen. Also das eine ist, manchmal kommen sie selber gar nicht da raus. Und sie kommen dann eigentlich mit einem positiven Vorschlag, aber so mit einer motzigen, meckrigen Haltung, dass die Führungskraft einfach gar keinen Bock drauf hat. Und ich kann das total verstehen. Und oft dann auch mit so einer Haltung von, entweder werde ich jetzt hier gehört oder sonst gehe ich zum Betriebsrat. Und dann denke ich so, dann denkt die Führungskraft halt, nö, habe ich keinen Bock drauf. Dann geht zum Betriebsrat und findet eine andere Position irgendwo anders, aber nicht in meinem Team. Und das so funktioniert es halt nicht. Das ist das eine. Das zweite
Das ist ja
ist
auch ein totales Gegeneinander, ne? Das ist eben
genau.
wieder diese Haltung von der böse kapitalistische Arbeitgeber und ich werde ja hier eh nur ausgenutzt. Und wenn man da so reingeht mit, und jetzt muss ich meinen maximalen Vorteil rausholen, oder das sind jetzt meine Bedingungen, erfüll sie oder ich kündige. So will ja niemand miteinander umgehen. Also,
Ja, und manchmal
denken wir immer,
ist
wir
die
vergessen
Mitarbeit.
manchmal, dass das Menschen sind.
Genau. Und wir vergessen, dass Führungskräfte Menschen sind. Also
Genau.
wir haben in unseren Seminaren so ein paar Übungen, wo Mitarbeiter Führungskräfte sind in Simulationen.
Ja.
Und die kommen dann immer zurück mit so, boah, krass, ich bin jetzt voll durch die Scheiße gegangen, damit der es gut hatte. Und ich so, okay. Und deine Reflexion ist mal auf deine Führungskraft. Boah, krass, ich glaube, die tut das auch. Ja, und das sehen wir ganz oft nicht. Ne, wir sehen nicht oft nicht, wie viel Scheiße unsere Führungskraft schluckt, damit wir einen guten Job haben. Und genau, also wenn man in ein Miteinander kommt, mit der Führungskraft, mit wem auch immer, dann ist meine Erfahrung, dann ist so viel mehr möglich, als man denkt, dass möglich ist. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass man sich selbst, also dass man selbst schon ein Bild von sich geschaffen hat, als das Opfer, der Mensch, der nichts sagt, die immer motzt, die immer kritisiert, die immer im Widerstand ist. Und dann ist es natürlich total schwierig, da rauszugehen. Und dann braucht es oft in dem ersten Schritt das Ownen dessen, dass man das getan hat, bevor man in Forderungen geht, bevor man in Co-Kreation geht. Also dann braucht es ganz oft in dem ersten Schritt so etwas wie, dass man sagt, hey, ich mache gerade dieses Programm für mich. Und ich habe ganz viel reflektiert darüber, wie ich in den letzten Jahren hier auf der Arbeit war. Und mir ist bewusst geworden, und es tut mir total leid, dass ich in den letzten Jahren nicht in Selbstverantwortung war hier. Dass ich in den letzten Jahren ganz viele Dinge angenommen habe, die eigentlich für mich nicht stimmig waren, ohne dass ich wirklich was gesagt habe, aber hinterher dann gemotzt habe. Und ich glaube, gerade bei Frauen, ist es einfach was, was wir gelernt haben. Ich habe das von meiner Mutter auch gelernt. Diese Situationen sind halt, wie Situationen sind. Die habe ich zu akzeptieren und zu ertragen, aber dann motze ich darüber. Und meine Mama ist Queen des Nachtragendseins. Also ich kann heute noch in einen Streit mit ihr kommen und dann kommt irgendwie, ja, und damals hast du ja mein Buch über Kräuter an irgendjemanden ausgeliehen und das ist immer noch nicht da. Und ich stehe so da und denke, ich war da 14. Tut mir total leid. Ich kann in den Keller gehen und suchen, ob dein Buch da ist. So, aber das, also so dieses, wir haben gelernt, dass wir Situationen ertragen müssen, nichts sagen dürfen, aber dann motzen dürfen. Oder was auch immer deine Art ist, mit so Sachen umzugehen. Ich finde, es gibt so die Zyniker, es gibt die Motzer. Es gibt die immer, die eher in die Opferhaltung gehen von, ach, mir ist hier alles immer zu, mir ist hier zu viel. Ich tue ja hier mein Bestes, aber was kann ich denn auch tun? Das ist einfach alles zu viel. Egal, was es ist, dass man das erstmal ownt und sagt, ich habe verstanden, dass ich dieses Bild von mir kreiert habe und ich würde gerne ein anderes Bild von mir kreieren. Und ich freue mich total, wenn du als meine Führungskraft an meiner Seite stehst, wenn ich wieder in diese Falle tappe, weil ich werde in diese Falle tappen. Ich muss aus diesem Verhalten raus. Ich möchte aus diesem Verhalten raus. Es tut mir total leid, dass ich das getan habe. Wenn wir vorwärts denken, würde ich total gerne, wenn mir Dinge auffallen, die suboptimal laufen, diese Dinge auch ansprechen können. Und ich möchte das nicht tun aus einer Haltung von Opfer raus, sondern aus einer Haltung von Selbstverantwortung. Und dann können wir gerne darüber diskutieren. Mir ist es total klar, dass Arbeit kein Ponyhof ist. Das soll nicht bedeuten, dass ich mir hier nur die Kirschen rauspicke. Aber es soll bedeuten, dass es gewisse Dinge gibt in unserer Abteilung, die manchmal für mich keinen Sinn machen. Und ich hätte Vorschläge, wie wir die Dinge besser machen können. Und ich merke aber, in der Vergangenheit bin ich so dysfunktional mit diesen Dingen umgegangen, dass ich in eine Schublade stecke, wo ich die gar nicht ansprechen kann. Wie können wir uns eine andere Situation kreieren? Also manchmal braucht es erst dieses Ownen von, wo war ich denn dysfunktional da drin, damit wir was Neues gestalten können. Und es kann auch einfach sein, dass ich mit meiner Führungskraft vielleicht so am Reiben bin, dass ich wirklich auch eine neue Position brauche, weil wir beide einfach nicht da rauskommen. Das ist auch okay. So. Also das ist so das eine.
Ja.
Und
Vielleicht
dann.
gehe ich da einmal erstmal kurz rein. Du hast
Ja.
jetzt so viele Sachen geteilt. Ich habe auch schon innere Notizen von anderen Sachen. Das klingt ja nach, also es klingt jetzt nicht nach einem angenehmen Prozess, das erstmal so zu ownen. Und das ist etwas, was tatsächlich bei mir im Coaching auch immer mal wieder Thema ist, weil natürlich sind wir schnell dabei zu sagen, ja, die haben halt Mist gebaut, das ist doof gelaufen, das ist hier nicht, dadadadada. Was dann vielleicht auch sehr nachtragend behandelt wird. Und da anzuerkennen, hey, ich habe da auch irgendwie einen Anteil dran. Und sei es, indem ich halt nicht Nein gesagt habe und das mitgemacht habe. Oder viele machen auch dann so in vorauseilendem Gehorsam Dinge, von denen sie denken, dass es erwartet wird, obwohl das nie irgendwer gesagt hätte. Und auf einmal finden sie sich in dem, ich bin das fleißige Bienchen, was immer hier die Drecksarbeit quasi übernimmt. Wie unverschämt von all denen, ohne dass sie merken, dass sie sich gewissermaßen da selbst reingebracht haben. Ne? Und deswegen finde ich es total wichtig, also es ist mega, wie du das gerade auch hier quasi mit Formulierungsvorschlägen reingebracht hast. Und gleichzeitig, also es soll natürlich nicht heißen, dass die andere Seite nicht auch Sachen vielleicht nicht gut gemacht hat, ne? Sondern es geht wirklich um das Anerkennen des eigenen Anteils. Und dafür die Verantwortung übernehmen, und weil es bringt ja auch nichts, also was häufig passiert, und ich habe das früher durchaus, vielleicht mache ich das auch immer noch, keine Ahnung, ist ja so dieses Ding von, okay, ich komme jetzt und ich übernehme jetzt meine Verantwortung, und da musst du aber bitte auch sagen, was du alles falsch gemacht hast, und dich dann bitteschön dafür entschuldigen. Und eigentlich mache ich das ganze Gespräch nur, damit du endlich anerkennst, dass du doch derjenige war es, der am meisten Bockmist gebaut hat. Und das ist natürlich keine funktionale Haltung.
Nee, das ist, glaube ich, auch die Haltung, in der wir in Paartherapie gehen.
Genau.
Das ist die Haltung, also ich fand es ganz lustig, ich bin gerade in einem Business-Mentoring und da bin ich drin. Mein Mann nicht. Wir führen die Firma aber zusammen. Und dann hatte ich ein Coaching. Und wir waren aber so an einem Punkt, wo mein Mann und ich irgendwie ständig ineinander uns verhakt haben und ich habe gemerkt, ich kann jetzt hier machen, was ich will. Wenn wir das zusammen nicht klar kriegen, dann wird das nicht funktionieren. Also war mein Mann im Coaching drin. Und ich habe mit dem Coaching gemerkt, so scheiße, ich finde meine Mentorin gerade richtig, richtig blöd, weil sie mir nicht den Gefallen tut, dass sie meinem Mann sagt, dass er schuld ist. Also ich habe ihn jetzt eigentlich reingeholt, damit sie ihm sagt, dass ich jetzt ganz viel Fortschritte gemacht hat und dass er zu wenig Fortschritte gemacht hat und eben das falsche Mindset hat, damit das jetzt funktionieren kann. Und sie soll ihm bitte jetzt sagen, dass er schuld ist, damit es mir besser geht. Das hätte ich vorher nicht sagen können, so, aber ich habe so gemerkt, so, oh krass, okay. So gehen wir ja auch in Paartherapie, so gehen ganz viele
Genau.
Menschen, wenn ich Konflikte mediere, rein, etc. Und ich glaube, genau, also aus der Haltung geht es nicht, sondern es geht darum, dass wenn ich auf meine Straßenseite gucke und meine Straßenseite verändere, dann gebe ich dem Gegenüber die Möglichkeit, seine Straßenseite anzugucken und seine Straßenseite zu verändern. Und wenn ich meine Straßenseite angucke, meine Straßenseite verändere und infolgedessen meine Handlungen verändere, dann wird zu 100% mein Gegenüber anfangen, anders zu handeln und anders über mich zu denken. Aber es geht nicht, dass ich meine Straßenseite angucke und meine Sachen ohne in der Haltung von, da musst du aber auch, das wird nie passieren. Dann ist
Ist
es
ja auch
auch
kein
nicht,
echtes Ownen.
dann ist es kein echtes Ownen,
Nee.
dann ist es so ein Vorschieben von,
Genau.
ich bin jetzt hier die Reflexion. Also dann ist es
Genau.
keine Augenhöhe. Dann
Ja.
ist es, dann haben wir wieder diese Diskrepanz und Beziehungen funktionieren immer nur auf Augenhöhe. Und das ist, glaube ich, das, was ich Menschen auch immer mitgebe, wenn es an den Punkt kommt und wenn wir Teams begleiten, es kommt immer an den Punkt, wo Menschen sich Gedanken machen, will ich hier überhaupt noch sein oder nicht sein. Und das ist ein total schöner Punkt. Die hassen das immer, wenn ich das sage, es ist ein total schöner Punkt. Aber das ist wirklich der Punkt, wo sich der Mensch 100% in die Selbstverantwortung begeben kann und sagen kann, und wenn ich hier bleibe, bedeutet das, dass ich meine Seite voll und ganz owne und dass ich anfange, meine Seite zu gestalten. Und das ist auch in der Paartherapie so. Also mein Mann und ich machen viel mehr Business als Paar, wir machen ein bisschen Paar. Aber die Magie beginnt an dem Punkt, wo es dem Paar bewusst ist, dass eine Trennung eine hundertprozentige Möglichkeit ist. Und erst an diesem Punkt, wo Trennung 100% im Ding der Möglichkeiten liegt, ist Zusammenbleiben 100% im Raum der Möglichkeiten. Und das ist total paradox.
Ja, absolut.
Aber so funktioniert leider Verantwortung.
Ja, weil ansonsten kommt ja immer wieder dieser Gedanke von, na, aber ich muss ja hier sein, ich kann ja gar nicht anders. Und das ist ja die komplette Opferperspektive. Ich weiß noch, ich habe früher immer gedacht, also über Jahre habe ich gedacht, oh mein Gott, was passiert, wenn die mich kündigen? Was passiert, wenn ich irgendwie einen Fehler mache? Ich war so voll im Imposter-Syndrom-Dings drin und umgeben von unglaublich intelligenten Menschen. Ich dachte immer, wenn die irgendwann rausfinden, dass ich gar nicht so klug bin wie die alle und wenn ich irgendwas falsch mache, dann schmeißen die mich raus. Oh mein Gott, und das geht ja nicht. Und deswegen habe ich mich halt voreilig klein gemacht, versucht bloß nicht aufzufallen, gleichzeitig genug aufzufallen mit guter Leistung und so. Damit das halt auf gar keinen Fall passiert, weil es für mich eben nicht im Rahmen des Denkbaren war, dass ich auch gehen könnte. Also, und dass beide Seiten das jederzeit entscheiden können, weil es ist einfach nicht in Stein gemeißelt. Und ich habe eine Weile gebraucht, um dieses Paradoxe zu verstehen, aber ich weiß genau, was du da meinst, ja.
Ja, also etwas, was ich immer wieder mache und wo Arbeit für mich dann auch Arbeit und meine eigene Firma, das ist ja immer ganz geil, ne? Ich habe eine eigene Firma und kann dann genauso schimpfen wie alle anderen, wie bescheuert mein Arbeitgeber denn ist.
Also
So.
du selbst.
Also ich selbst, aber es ist ja jemand anderes, ja. Es ist ja dann die Firma. Es ist,
Die
na,
Firma, ne? Und man
es ist
schafft sich
auch, wenn
dann
ich.
wieder so eine Entität mit, und die kann ich ja jetzt auch nicht verlassen, aber rein theoretisch kann, also du und
Und
ich,
du
wir können
würdest dich
jederzeit
wundern, wie
entscheiden.
oft ich
Ja.
Führungskräftetrainings mache, wo die über das Management schimpfen. Und ich denke immer, welches Management?
Ja, kenne ich.
Das sind das halt dann die Abteilungsleiter. Und dann mache
Ja,
ich ein Training
genau.
mit den Abteilungsleitern. Die schimpfen auch über das Management.
Ja, genau.
Was ist denn das Management? Das ist halt eine andere Entität, über die ich schimpfen kann. Das ist zutiefst menschlich, dass das andere irgendwie böse ist. Aber etwas, was ich immer wieder zum Beispiel ownen darf, ist, ich bin verdammt gut da drin, wenn anderen Menschen etwas zu viel wird, das denen zu übernehmen. Und mein Mann ist verdammt gut darin, sich da in die Opferhaltung zu begeben. Also mein Mann ist der weltbeste Coach. Der ist besser im Coaching als ich. Er ist wirklich, jedes Mal, wenn mein Mann coacht, dann denke ich immer so, holy shit, du kriegst Dinge in Worte gefasst. Das ist einfach nur geil. Aber für ihn ist das emotional belastend. Weil wir als Firma wirklich, wir gehen mit dir durch die Asche. Also, hab schlaflose Nächte, wenn ich Teams begleite. Ich weine, wenn ich Teams begleite. Ich gehe mit denen durch alle Emotionen durch. Das macht uns, glaube ich, als Firma total anders als andere Beratungen. Also, wir sind keine Beratung, die mit PowerPoints und Vorschlägen reinkommt, sondern wir gehen mit dir durch die Hölle. Das macht es aber emotional. So. Und mein Mann belastet das viel mehr als ich. Ich genieße das zu einem gewissen Grad auch, weil ich Emotionalität genieße. Und für meinen Mann kann das zu viel werden. Sobald das für ihn zu viel wird, übernehme ich. Bedeutet dann aber, manchmal habe ich ein bisschen viele Kunden, ein bisschen viele Termine, ein bisschen viele emotionale Kontexte, bis es mir dann zu viel wird und dann bin ich, ja, das ist mir alles zu viel. Und du bist so böse, weil du arbeitest viel zu wenig. Ohne zu merken, dass das ja mein Muster ist, dass das ja meine Dysfunktion ist. Dass ich das eigentlich, also ich denke ja dann immer in dem Moment, wo ich es mache, ich mache das aus Liebe ihm gegenüber. Aber ganz ehrlich, eigentlich mache ich das nur, weil ich nicht aushalte, dass er überfordert ist. Weil ich das Gefühl, dass es bei mir gibt, dass er überfordert ist und dann kommt ja alles Mögliche hoch. Das könnte unsere Firma jetzt schaden, das könnte unserem Ruf schaden, wir könnten den Auftrag verlieren, ihm geht es als Mensch nicht gut, die komplette Palette. Und das will ich nicht halten. Und deswegen übernehme ich bis zu einem Punkt der kompletten Selbstausbeutung, wo ich dann merke, so, oh, Dauer ist nicht so gut.
Ja.
Und dann gebe ich ihm die Schuld, dass ich mache.
Ja.
Und ich glaube, das
Und
passiert ja bei ganz vielen Menschen, ne? Weil du auch sagst,
genau.
die dann das fleißige Bienchen werden. Natürlich ist es nicht fein, von allen anderen die Drecksarbeit auf das fleißige Bienchen rüberzutragen. Aber auf der anderen Seite, was meine Erfahrung ist, das fleißige Bienchen macht das ja ganz oft, weil sie nicht erträgt, dass andere Menschen in der Hilflosigkeit sind, wie sie Kaffee kochen oder so. Die machen, oder weil sie gelernt haben, ich bin nur was wert, wenn ich im vorauseilenden Gehorsam es für alle recht mache. Oder was auch immer ich gelernt habe in meinem
Genau.
Familiensystem. Also was
Ja,
ich halt
absolut.
gelernt habe, ist, wenn Menschen überfordert sind, dann hat das ganz, ganz krasse emotionale Effekte auf mich. Meine Mama ist durch eine sehr, sehr schwere Phase von chronischem Schmerz gegangen in meiner Kindheit und Jugend. Und was ich gelernt habe, ist, ich muss gucken, dass hier niemand überfordert ist. Ich muss gucken, dass dieses System sicher ist. Ich muss kochen, ich muss waschen, ich muss mithelfen. Ich muss gucken, dass es allen gut geht, weil wenn es nicht allen gut geht, dann wird es noch schlimmer. Sicher ist es hier nur, wenn niemand überfordert ist. Und deswegen nehme ich das allen weg, weil das hält mich sicher. Und das darf ich erkennen, das darf ich ownen und dann darf ich vielleicht auch um Hilfe bitten auf dem Weg raus. Also für mich ist jetzt zum Beispiel eine meiner Mitarbeiterinnen mein Sparringspartner. Sobald ich da reingehe, kommt sie und sagt, Jasmin, du kannst es übernehmen in der vollen Verantwortung. Oder wir reden darüber, was wir tun müssen, damit du es nicht übernimmst. Ich würde sagen, in 80% der Fälle kann ich dann sagen, nee, eigentlich will ich es gar nicht übernehmen.
Mega, mega Beispiele, die du da reingibst. Und ich glaube, da finden sich wahrscheinlich alle, die hier zuhören, wieder in irgendeiner Art und Weise. Also was mir gerade vor allem so kam, war oder einer der Klassiker ist ja, dass Mitarbeitende sich beschweren, dass sie zu viel Arbeit haben und dass sie immer noch mehr Arbeit bekommen und dass das aber ja gar nicht leistbar ist mit der Mitarbeitendenzahl. Und dass sie aber es ja dann trotzdem machen. Also, dass sie zwar die ganze Zeit sagen, nein, stopp, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht, wir schaffen das nicht, und dann machen sie es aber trotzdem. Was ja dann auch wieder so ein Muster ist von, ja, ich kann ja niemanden enttäuschen und ich bin ja so loyal und wenn ich es nicht mache, macht es ja keiner. Was würdest du in dem Fall sagen, wie kann man damit umgehen?
Also meine Erfahrung ist, und es gibt so zwei Seiten davon. Das eine ist, es ist zu 100% Realität, dass es immer mehr Arbeit gibt, als wir tun können. Also ich weiß noch, dass bevor E-Mails kamen, hat irgendjemand mal gesagt, was tun wir denn, wenn die E-Mails kommen? Dann haben wir gar nichts mehr zu tun. Genau.
Ja, eigentlich
Kannst
sind
du
doch
das?
diese ganzen Techniksachen dazu da, uns das Leben zu erleichtern und dass wir weniger zu tun haben. Das stimmt überhaupt nicht.
Es stimmt überhaupt nicht, weil wir sind einfach, und das darf man, glaube ich, verstehen vom System her, unser System ist dazu da, zu wachsen und Wertschöpfung zu produzieren. Und das System wird immer wieder Wege suchen, wie es Wachstum und Wertschöpfung produziert. So. Deswegen das Anerkennen dieser Realität, es ist so. So, und jetzt sind wir in einer Welt, wo sehr viele Menschen entlassen werden. Und auf die Menschen, die noch bleiben, fällt mehr Arbeit zurück. Und das ist leider auch so. Also das ist auch ein Fakt, den ich nicht mag, aber ein Fakt, der in Deutschland halt gerade da ist. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn disruptive Sachen passieren, also ich habe die Erfahrung gemacht in einem Unternehmen, wo ich war, da gab es eine Cyberattacke. Und da mussten alle Systeme offline genommen werden. Und dann hat man halt nach und nach die lebenderhaltenden Systeme in einem sicheren Zustand wieder online genommen. Und die Abteilung, wo ich drin war, die haben so 90 Anwendungen betreut. 90 mit 12 Leuten oder so. Unglaublich viele Altanwendungen, von denen alle gesagt haben, die müssen am Leben erhalten werden. Die werden benutzt. Das ist unglaublich wichtig. Und dann waren die halt offline von dieser Cyberattacke. Dann haben wir nach und nach das Wichtige online genommen. Ganz viele von diesen 90 hat man nicht online genommen. Und für ganz viele hat auch niemand danach gekräht. Also ich glaube, es ist schon okay zu gucken, was von dieser vielen Arbeit, das wir tun, ist wirklich wichtig. Und das ist, glaube ich, wenn wir nochmal zurückkommen auf den Punkt von, wenn Menschen ihre Arbeit gestalten wollen, wir dürfen lernen zu kommunizieren in Zielstrategie und Output und nicht in Arbeit oder in Aufgaben. Niemand interessiert, wie viele E-Mails du schreibst, wie viele Konzepte du schreibst, wie viele Excel-Listen du pflegst. Interessiert niemand. Damit wirst du bei deiner Führungskraft nicht ankommen. Also du darfst anfangen zu verstehen, wofür wird meine Führungskraft bezahlt, belohnt, was braucht die, damit sie ihre Ziele erreicht. Und was von der Arbeit, die ich tue, zielt darauf ein, damit sie ihre Ziele erreicht, damit wir als Team unsere Ziele erreichen, damit wir als Abteilung unsere Ziele erreichen. Wie bettet sich das in die Firmenstrategie ein? Und was sind die ganzen Dinge, die wir vielleicht noch tun, weil wir sie aus der Historie tun, aber eigentlich gar nicht in diese Ziele einzahlen? Und dann darf man mit diesem ganzen Komplex anfangen zu verhandeln und sagen, es ist gerade echt viel und ich habe mal triagiert. Und was auch immer man nimmt, ne? Also man könnte Moskau nehmen, man kann eine Eisenhower-Matrix nehmen, was auch immer. Es geht ja darum, dass wir dann die Aufgaben in eine Priorität einordnen und sagen, okay, und diese sind wirklich wichtig, weil die zahlen in die Ziele ein. Oder diese sind wirklich wichtig, weil die sind explorativ und die sind für die Zukunft wichtig. Und folgende Dinge wissen wir gar nicht, wofür sie da sind, wofür sie wichtig sind, was sie sollen. Und in den meisten Fällen, die meisten Teams, die ich begleite, die werden hochproduktiv, weil sie anfangen, die Dinge zu tun, die wirklich wichtig sind, und die anderen wegzulassen.
Ja, da sind wir wieder bei dem selber auch unternehmerisch denken. Also ich glaube,
Genau.
viele sind sehr, also klassische Angestellte, und ich war das früher auch, sehr auf sich selber fixiert. Ne? Sie kreisen um sich mit, was ist mein Leben, was sind meine Aufgaben, was ist mein Gehalt, was möchte ich in meinem Leben schaffen. Und vergessen dann eben, dass da ja eine Führungskraft ist oder das Team ist und dass die ja auch alle irgendwie was wollen. Und das ist auch etwas, was ich immer in meinen Coachings mitgebe, so dieses versetz dich mal in die Perspektive der anderen Person, weil deine Führungskraft wird dir nicht mehr Gehalt geben, weil du sagst, du möchtest dir eine schönere Wohnung leisten. Warum sollte sie das tun?
Genau,
Ne?
aber da, also, und lustigerweise, genau diese Diskussion habe ich mit meiner Werkstudentin von uns schon geführt, die irgendwie in ihrer Uni sogar vorbereitet wurde auf dieses Gehaltsgespräch mit, ja, ich bin jetzt 2 Jahre hier, ich möchte mehr Gehalt. Okay. Was tust du denn mehr? Was bringst du mir mehr? Welchen Mehrwert hast du für mich?
Genau.
Ja, nein, ich habe gelernt, dass man einfach mehr Gehalt bekommt. Ohne mehr zu leisten? Ohne mir mehr zu bringen. Ich kriege ja auch nicht einfach mehr Lohn oder mehr Kunden oder einen besseren Tagessatz. So. Und ich glaube schon, dass es für jeden, also man darf sich schon bewusst werden, was möchte ich leisten, wo sind hier Gaps und welche möchte ich da drin füllen, die dann in Zusammenhang setzen mit, was braucht diese Firma auch? Und dann anfangen, strategisch darüber zu kommunizieren. Und gerade wir Frauen dürften das lernen. Also ich kriege manchmal die Vollkrise, wenn ich merke in Meetings, dass Frauen einfach nur im Konjunktiv reden. Also ich hätte hier auch noch eine Idee. Nee, du hättest nicht eine Idee, du hast eine Idee. Ich möchte hier doch noch meine Perspektive reinbringen. Nein, du möchtest nicht deine Perspektive reinbringen. Folgende Perspektive, denke ich, ist auch noch wichtig, damit wir Ziel XY erreichen. Oder ich habe jetzt verstanden, dass wir folgende drei Sachen besprochen haben. Ich habe auch verstanden, in der Einordnung mit der Strategie ist es so und so. Die Perspektive finde ich auch noch wichtig. Also, dass wir lernen, uns zu artikulieren, auszudrücken. Und wirklich einen Mehrwert zu schaffen, ist total wichtig. Und ich glaube, wir Frauen besonders haben gelernt, Das ist nicht okay, weil das ist zu viel Raum einnehmen. Das ist arrogant, das ist egoistisch. Aber das ist es nicht, sondern das ist eine Hilfestellung für alle, die im Raum sind. Natürlich soll es nicht so werden im Sinn von, jetzt sagt jeder noch was. Aber wenn du eine Idee hast, dann ist es so total schade, die blöd zu artikulieren. Weil ich glaube, also von deiner Message macht halt meistens leider nur 20% der Inhalt aus und 80% die Verpackung.
Gibt es weitere Dinge, von denen du sagst, oh, das ist so schade, dass so viele Mitarbeitende das machen und wenn die nur, also die bräuchten diese Kompetenz oder das ist was, wo jeder vollkommen branchenunabhängig rein investieren sollte, sich das aufzubauen, um ja, dann eben auch die Möglichkeit zu haben, sich die Arbeit mehr nach den eigenen Vorstellungen zu kreieren.
Ich glaube, wir dürfen anfangen zu verstehen, was uns glücklich und produktiv macht. Und das ist für jeden ein bisschen anders und für alle eigentlich sehr gleich. Also, wir dürfen anfangen zu verstehen, dass wir nicht so individualistisch sind, wie wir immer denken, dass wir sind. Und wenn ich lerne, was mir Spaß macht, was meine Stärken sind, und ich das tagtäglich in meinen Alltag einbaue, und ich glaube, das kann jeder Mensch, egal welcher Position er oder sie ist, dann lernt mein Gehirn, dass ich mehr von meinen Stärken mache, ich werde zufriedener und ich baue mir nach und nach eine Rolle, eine Position, die ich auch gerne mache. Das braucht natürlich erstmal die Introspektion, dass ich lerne, was sind meine Stärken. Und wenn man da so schlecht drin ist wie ich, die anzuerkennen, dann braucht es vielleicht, dass man halt rausgeht und sagt, Luisa, ich habe da echt ein Thema, ich versuche gerade rauszufinden, was meine Stärken sind. Kannst du mir mal sagen, wofür du mich schätzt? Was habe ich denn die letzten 4 Wochen getan, was du richtig cool fandst? Und es ist total weird, diese Diskussion zu führen, aber es hilft total. So, und dann zu gucken, und was davon tue ich auch wirklich gerne und das dann täglich in meinen Alltag zu integrieren, dass mein Gehirn lernt, ich kann das. Und ich mehr Selbstbewusstsein entwickle und ich dann auch ein Job mir kreiere, der um meine Stärken rum ist. Weil wenn ich was tue, was ich gut kann, was dem Unternehmen was bringt, werde ich mehr davon tun können. Das ist so, das ist ganz logisch. Das Zweite ist, dass ich finde, Menschen dürfen schon auch wieder lernen, dass nicht alles immer angenehm sein muss. Also ich finde, wir haben manchmal durch New Work und was auch immer alles sehr überzogenes Bild von Happy Clappy. Und das ist eben nicht das Leben. Wachstum findet in einer Zone statt, die nicht die Panikzone ist. Also ich bin auch nicht Fan von, Wachstum findet außerhalb der Komfortzone statt. Nein, aber es findet sehr am Rand meiner Komfortzone statt. Und wenn ich mich nicht stretche, wenn ich mich nicht immer mal wieder auch in diese Phase begebe von, boah, das ist jetzt aber ganz schön unbequem hier, dann werde ich halt nicht wachsen. Und da darf ich, glaube ich, das Individuum für mich auch gerade feststellen, in welcher Phase meines Lebens bin ich gerade, kann ich das leisten, kann ich das nicht leisten? Also, na, vielleicht bin ich gerade Mama von 2 kleinen Kindern, dann will ich das vielleicht nicht und dann ist es okay. Aber da zu gucken, dann stretcht mich das zu Hause schon genug, dann will ich vielleicht mehr Stabilität auf dem Job, aber dann darf ich halt auch nicht den Auftrag auf, den, die Erwartung haben, dass ich da
Anspruch.
brutal wachse. So. Aber ich finde schon auch, dass wir sehr teilweise einen Anspruch haben von auf der Arbeit muss alles schick sein und nett und fließen. Und das ist halt auch nicht Produktivität und Leistung. Produktivität und Leistung entsteht da, wo wir uns reiben, wo wir miteinander in Diskurs gehen, wo wir eine gute Konfliktkultur haben, wo wir über Fehler re reden. Das sind alles Dinge, die sind nicht angenehm. Die tue ich nicht gern zumindest. Und trotzdem ist es am Ende cooler. So, ich gehe auch nicht so gerne zum HIIT-Training. Und trotzdem tut es meinem Körper halt gut. Also das ist so der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, aber das hatten wir schon ein bisschen, ne? Also diese erlernt, aus dieser erlernten Hilflosigkeit rauszugehen und diese Erwartung, irgendjemand anderes müsste das für mich retten. Weil mein Traumjob wird für mich nicht kreiert werden. Das kann ja auch gar nicht passieren, weil niemand anders ist in meinem Kopf drin und kann meinen Traumjob für mich machen. Und da hatte ich einfach immer total gute Chefinnen und Chefs, die mich dabei unterstützt haben, rauszufinden, was brauche ich denn, was will ich denn, wo bin ich am leistungsfähigsten, was kann ich beitragen, die mir auch erklärt haben, guck mal, das ist unsere Strategie, da wollen wir hin. Was willst du da drin beitragen? Da hatte ich immer ganz gute Chefs. Aber wenn du diesen Chef nicht hast, finde ich, ist es total legitim, hinzugehen und zu sagen, wo willst du denn hin? Was ist denn das Ziel? Wie kann ich beitragen? Ich will hier einen größeren Beitrag leisten. Ich merke, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich hier mache. Ich bin nicht zufrieden mit der Verantwortung, die ich trage. Ich möchte mehr und ich möchte mehr verstehen, was dir denn auch dient. Und das finde ich total wichtig, dass mehr Mitarbeitende verstehen, es geht nicht darum, dass ich hingehe und einfordere, sondern es geht darum, dass ich hingehe, zuhöre, verstehe. Und dann meinem Gegenüber auch signalisiere, boah, okay, ich verstehe, was deine Ziele sind. Ich würde gerne mehr. Was kann ich denn? Was kann ich dir anbieten? Wo siehst du mich? Wie können wir das co-kreieren? Also, dass wir da auf Augenhöhe miteinander kommen, statt in so einer Forder-Mecker-Opferhaltung zu sein. Und meine Erfahrung ist, dass Menschen, die das machen und Teams, die ich begleiten kann, ich begleite die genau dahin, kreieren sich ganz oft Umfelder, wo sie einfach richtig geile Arbeitsumfelder haben.
Voll schön. Eine Frage, die ich von relativ zu Beginn noch habe, ist, du hattest gesagt, es ist deiner Erfahrung nach so viel mehr möglich, was wir uns alles gestalten können, als man sonst so denkt. Vorausgesetzt eben all das, was wir besprochen haben, in der kompletten Eigenverantwortung reinzugehen, zu ownen, was man selbst da auch vielleicht nicht so cool gemacht hat und, und. Hast du ein Beispiel von einem Fall, wo du denkst, das ist echt was, da war ich selbst total baff, als ich das miterlebt habe oder gesehen habe, was sich da jemand für ein Arbeitsumfeld oder für eine Position oder was auch immer es ist, kreiert hat?
Ich bin gerade am Überlegen. Grundsätzlich habe ich ja viele Teams, die ich begleite und da drin natürlich auch Individuen. Von daher bin ich gerade so ein bisschen, also nur mein
Oder vielleicht auch
Fokus,
ein Team, was sich gemeinsam
genau,
irgendwas
mein
besorgt. Ja.
Fokus ist immer sehr
Ja.
teamspezifisch. Aber ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, dass ich bin gerade am Überlegen, habe ich eine ganz konkrete Geschichte. Ich finde ja konkrete Geschichten cooler. Und dann, wenn ich ein konkretes suche, ist gerade keine da. Also, und manchmal, also meistens ist das ja so ein, das ist halt nicht ein von heute auf morgen Ding.
Nee, klar.
Aber ich habe schon viele Teams eben von dem, das ich erzählt habe, von diesen, wo die ganz viele Applikationen haben, die sie dann nicht mehr warten mussten. Teams, die eigentlich komplett ihr Produkt gewechselt haben. Also die komplett gesagt haben, hey, das, was wir hier tun, macht eigentlich total keinen Sinn in der Firmenstrategie. Wir würden lieber XY tun und das ist möglich. Teams, die gerade jetzt mit KI gesagt haben, aber bei uns darf man gar kein KI, das geht alles gar nicht. Und die dann losgegangen sind und gesagt haben, wir hätten es aber gerne. Die dann nicht nur die KI bekommen haben, sondern dann auch noch ein Experte, der gekommen ist, eine Schulung gehalten hat und mit ihnen das gemacht hat. Und jetzt sind sie die ersten im Unternehmen, die KI benutzen können und die machen richtig, richtig heißen Scheiß damit in einem Unternehmen, das super reguliert ist und wo man KI nicht nutzen darf. Und trotzdem haben sie einen Weg gefunden. Und die haben aber nicht den Weg gefunden, indem sie halt rumgemeckert haben mit alle anderen dürfen KI und wir dürfen nicht KI, wir würden auch gerne KI, wir werden produktiver mit KI, sondern indem sie hingegangen sind und gesagt haben, okay, wir verstehen, dass es in unserem regulierten Umfeld total schwierig ist mit KI. Wir haben rausgefunden, wenn wir das machen, das bei uns hosten, dann kostet das so und so viel. Wir haben rausgefunden, wie wir es günstiger machen können, so und so und das wäre unsere Lösung. Wir stellen uns zur Verfügung, dass wir es selber installieren. Wir würden auch gerne irgendwie am Samstag würden wir einen Hackathon machen, damit wir das einfach mal rausprobieren können. Wir geben da unsere Freizeit rein, weil es ist so wichtig. Hens, der Arbeitgeber, hat dann gesagt, nee, das macht ihr sicher nicht am Samstag. Das macht ihr bitte am Freitag und wir spendieren Pizza. Ist alles gut. So, also nur die sind proaktiv da reingegangen. Und siehe da, sie dürfen KI nutzen. Es ist bei ihnen gehostet. Es geht. Also, genau. Also Menschen, die mit einer Proaktivität und Lösungsfindung reingehen und einfach sagen, okay, folgende fünf Probleme haben wir schon bedacht und wahrscheinlich gibt es noch mehr und wir haben blinde Flecken. Aber wir sind auch bereit, mit euch diese Strecke zu gehen. Uns ist einfach total wichtig, dass wir eben KI nutzen können, weil das wird unsere Produktivität versechsfachen. Was können wir denn tun? Und ich glaube, das kann man auch auf individueller Basis.
Ja, auf jeden Fall. Mega. Okay, ich glaube, wir müssen langsam zu einem Ende kommen.
So, Podcast-Folgen sind immer ein bisschen lang, ne?
Genau. Wir müssen einfach noch mehr Podcast-Folgen machen. Aber für
Ich bin immer
heute,
dabei.
genau. Und an der Stelle direkt schon mal für alle, die jetzt hier zuhören, wenn es Themen gibt, von denen ihr denkt, das wäre doch spannend, wenn Jasmin und Luisa dazu auch mal was machen, schreibt uns. Gibt es irgendwas, was ich noch nicht gefragt habe, wo du aber denkst, das wäre auch noch total wertvoll in diesem gesamten Konglomerat?
Boah, ich habe das Gefühl, wir haben gerade schon über ganz viel geredet. Ich glaube, ich würde einmal zurückkommen, weil du gesagt hast, wir beleuchten diese andere Seite. Und etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist, ich arbeite mit sehr vielen Führungskräften zusammen. Von C-Level-Ebene über Abteilungsleiter zu Teamleitung. Ich arbeite auch mit Teams und ich arbeite auch mit Mitarbeitern. So ist nicht, aber auch einfach mit ganz vielen Führungskräften. Und ich kenne das von mir auch. Ich glaube, wir haben ein sehr verschrobenes Bild von Führungskräften. Und ja, Führungskräfte machen Mist. Und ja, es gibt sehr viele Führungskräfte, sie sind vielleicht zu weit weg von uns, dass sie unsere Realität und unsere Schmerzen nicht verstehen. Das will ich gar nicht wegnehmen. Und es gibt viele Umgebungen, wo Führungskräfte Dinge tun, die hochdysfunktional für die Mitarbeiter sind. Ich habe letztens auch irgendwie so eine Freundin gesagt, manchmal mache ich ja auch irgendwie Traumatherapie für Unternehmen, weil es diese Dysfunktionen gibt. Und ich will niemandem absprechen, dass er in seinem Arbeitsleben viele Schmerzen gehabt hat, tiefe Wunden gehabt hat. Ich weiß, das gibt es alles. Und die allermeisten Führungskräfte, die ich kenne, die tun ihr Bestes. Die allermeisten Führungskräfte, die ich kenne, sind verdammt einsam auf der Position, die sie haben. Die allermeisten Führungskräfte, die ich kenne, fighten, was das Zeug hält für ihre Mitarbeiter. Und die allermeisten Führungskräfte, die ich kenne, bekommen zu wenig Anerkennung für das, was sie tun, weil es nicht gesehen wird. Und auch zu wenig Informationen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Und das wäre, glaube ich, mein Appell an dieser Stelle. Also, wenn ich eine andere Arbeitsstelle möchte, wenn ich andere Prozesse möchte, wenn ich andere Strukturen möchte, dann ist es in meiner Verantwortung, meiner Führungskraft Informationen so zu übermitteln, dass sie sie auch verstehen und verstoffwechseln kann, damit sie andere Entscheidungen treffen kann. Und ganz, ganz oft kriegen Führungskräfte durch das Bild, das wir uns gestrickt haben von diesen bösen Führungskräften, einfach die Informationen nicht, die sie brauchen, um andere Entscheidungen zu treffen. Und das ist dann so schade, weil das ist dann so eine self-fulfilling prophecy, ne? Dann bekommen sie die Informationen nicht, die sie brauchen, dann treffen sie wahrscheinlich Entscheidungen, die entgegen dem ist, was ich brauche. Und dann kann ich sagen, das siehst du, auch eine von denen. Und Führungskräfte sind einfach auch nur Menschen. Die werden Fehler machen, ganz viele. Gerade so eine Teamleitung ist in einer krassen Sandwich-Position. Druck von oben, Druck von unten. Es ist auch die Position mit den meisten Burnout-Raten. Und ich glaube, wir können da als Mitarbeiter einfach ganz, ganz schön viel tun, um zu entlasten, mitzuwirken, aber dabei ja auch unser eigenes Leben so zu gestalten, damit es für uns besser ist.
Voll schön. Und vielleicht auch mal, wenn die Führungskraft was Cooles macht, das anerkennen. Führungskräfte bekommen auch gerne ein Dankeschön, ein Wow, das war hilfreich. Es wird gerne als selbstverständlich gesehen, dass Führungskräfte einem doch Feedback geben müssen, aber man kann auch mal selber Feedback geben.
Total. Und man kann
Ja.
die Kultur, die man gerne hätte, selber
Ganz
vorantreiben
genau.
und dann gucken, wie die Magie passiert, weil die passiert.
Ja. Voll schön. Ich hatte gerade Gänsehaut beim dir zuhören. Ein so wichtiger Punkt noch zum Ende hin. Wenn jetzt hier Führungskräfte zuhören oder Menschen, die denken, boah, unser Team könnte echt auch mal irgendwie vielleicht Unterstützung gebrauchen. Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Was gibt es da für Möglichkeiten? Gibt es überhaupt noch Kapazitäten? Du hast schon viel zu tun, aber was gibt es da? Wozu kann man sich bei dir und bei euch melden?
Es gibt immer mal wieder Kapazitäten. So. Wir sind ja auch gerade selber in so einem Prozess der Neufindung, der Neuselbsterfindung. Wir haben früher viel mehr Agile gemacht, als wir heute machen. Wir sind gerade so in dem Prozess des Beschreibens unserer eigenen Methode. Was tun wir denn eigentlich? Deswegen, also man findet uns unter Homepage oder bei LinkedIn. Oder gerade baue ich meinen Instagram-Kanal auf. Da freue ich mich auch total über Follower und Likes und was es halt so braucht, um so einen kleinen Instagram-Kanal, den ich seit einem Monat irgendwie aufbaue, aufzubauen. Also da findet man auch immer wieder halt Reels und Tipps und Tricks und Sachen und ganz viel Luisa im Moment auch. Genau, also da kann man, über die Kanäle kann man total gut mit uns in Kontakt treten. Und was wir machen ist, ne, also das volle Spektrum. Wir gehen in die Firmen rein, wir bieten One-on-One-Coaching für Führungskräfte, für Mitarbeitenden an. Wir machen aber auch ganze Team-Transformationsprozesse, wir machen Team-Workshops. Was wir nicht so gerne machen, sind so One-Offs, weil unsere Erfahrung ist, Teamentwicklung ist kein One-Off-Ding. Also so dieses, wir machen mal Team-Entwicklungs-Workshops, geh lieber in den Kletterpark und danach essen. Geld besser ausgegeben. Also ich will das nicht böse reden. Ich weiß, andere Firmen machen das und vielleicht bringt es auch was, wenn man das macht. Aber unsere Erfahrung ist, Teamentwicklung braucht Begleitung. Deswegen ist unsere Begleitung meistens längerfristig auch angelegt. Das machen wir total gerne, gerade da, wenn es eben um Gestaltung von Systemen, von Prozessen, von KI-Integration geht. Da sind wir definitiv die Experten. Das können wir verdammt gut. Und wir haben aber auch die Ausbildungssparte. Das heißt, wenn man entweder in Teamverantwortung ist oder wenn man dahingehend lernen möchte, dann kann man entweder in unser Online-Programm, was ein Mentoring-Programm ist, also wo man sich selber seinen eigenen Case anguckt und an seinem eigenen Team arbeitet, durch ein Assessment durchgeht und dann Schritt für Schritt Dinge in seinem Team verändert und erarbeitet, flankiert mit Online-Videos etc. oder bei uns vor Ort in eine sehr, sehr intensive Führungskräfteausbildung über 4 Module kann man auch kommen. Also das ist schon das Spektrum, das wir anbieten von entweder Begleitung und Coaching oder Ausbildung. Und da freue ich mich auf entweder LinkedIn oder Instagram zu hören oder auch einfach über Podcast-Hörer, die sich Inspiration holen und oder auch Fragen stellen. Ich liebe ja Podcasts zu machen, die auf Hörerfragen kommen.
Ja, ich auch.
Das macht immer ganz schön viel Spaß.
Ja, genau. Den Podcast von euch werde ich, also die Podcasts von euch, ich habe ja mittlerweile zwei, werde ich auf jeden Fall auch verlinken.
Da freue ich mich.
Sehr schön. Ja, cool. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit. Ich finde, wir brauchen definitiv noch weitere Podcasts, die wir zusammen aufnehmen.
Da machen wir das sehr gerne.
Genau, und an der Stelle aber. Ja, danke fürs Teilen von all deiner Erfahrung und an dich, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, teile sehr gerne mit uns, was du für dich hieraus für dich mitgenommen hast. Und dann, wie immer, ganz, ganz viel Spaß beim Selbstneuerfinden.
Was war dein Aha-Moment in dieser Folge? Teile das super gerne mit mir über Instagram unter dem Handle @luisabergholz oder auch per E-Mail an info@luisabergholz.com. Ich freue mich riesig über jede Rückmeldung. Ich lese die alle. Und genauso natürlich auch, wenn du Fragen hast, die ich im Podcast beantworten soll oder ähnliches, melde dich einfach und ich freue mich sehr, von dir zu hören. Und wenn du unterstützen möchtest, dass dieser Podcast einfach noch mehr Menschen erreicht, dann abonniere ihn super gerne, falls du es noch nicht tust. Hinterlass mir ultra gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder auch bei iTunes eine Rezension. Und ja, teile diese Folge mit einer Person, von der du denkst, dass die das auch hören sollte. Danke, dass du hier mit dabei warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und so dazu beiträgst, dass meine Vision von einer Arbeitswelt, in der jede und jeder das tut, was sie oder er liebt, Wirklichkeit wird. Und jetzt ganz viel Spaß beim Selbstneuerfinden.